Deutschlandfunk Kultur Interview.
Von einer neuen Pandemie haben Bundeskanzlerin Merkel und der bayerische Ministerpräsident Söder gesprochen. Die Maßnahmen gegen diese neue Pandemie, die kommen einem bekannt vor. Lockdown verlängern und auch ein bisschen verschärfen. 5 Tage über Ostern soll das öffentliche Leben weitgehend runtergefahren werden. Ob diese Ruhepause hilft, kann Eva Grill beurteilen. Sie ist Professorin für Epidemiologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Welti.
Können 5 Tage reichen, um die dritte Welle zu brechen?
Also 5 Tage sind deutlich, deutlich zu wenig.
Also nein.
Eine Ansage. Und man muss jetzt erstmal auch betonen, dass es sich hier natürlich um eine schwierige und eine ernste Situation handelt. Aber in der Situation wäre es eigentlich eine relativ einfache Entscheidung, was getan werden muss. Also 5 Tage sind da sicherlich zu wenig.
Was muss denn getan werden?
Es ist erstmal richtig, dass wir jetzt alles dran setzen müssen, dass wir die hohen Fallzahlen deutlich senken. Wir können aber ganz lang darüber reden, dass wir sie senken wollen. Wir müssen es tatsächlich auch tun. Also das hat ja die Bundeskanzlerin auch ganz deutlich gesagt in der Pressekonferenz. Und ich glaube auch, dass, was auch klar ist, ist, dass die Menschen überwiegend bereit sind, auch gegen diesen extremen Anstieg vorzugehen. Man braucht aber extreme, also auch gute Anleitungen, wie das tatsächlich auch passieren soll. Wir haben eine Strategie, die tatsächlich erfolgsversprechend ist, dass so viel getestet wird wie möglich mit den Schnelltests. Also einerseits das regelmäßige Testen in Kitas und in Schulen, also 2-mal pro Woche. Dann die Bürgertests, auch eine ganz wichtige Sache, 1-mal pro Woche einfach einen Schnelltest zu machen und die Tests in den Betrieben, was ja im Moment auch noch nicht ganz konsequent umgesetzt wird. Man muss immer bedenken, dass dieses Testen, das anlasslose Testen auch von nicht symptomatischen Personen auch die asymptomatischen Fälle sozusagen rausnimmt aus dem Geschehen.
Aber werden die Fallzahlen dann nicht erstmal steigen, weil eben mehr positive Ergebnisse gefunden werden?
Zunächst mal vielleicht schon. Aber letzten Endes werden wir damit erreichen, dass wir diese Ansteckungsketten, die wir im Moment nicht im Griff haben, nämlich die asymptomatischen Fälle, dass wir die rausnehmen können. Voraussetzung dabei ist aber, dass alle wissen, was das Ergebnis bedeutet. Also ein negativer Schnelltest bedeutet, okay, ich bin jetzt wahrscheinlich nicht infektiös. Ein positiver Schnelltest bedeutet letzten Endes nur, ich habe einen positiven Schnelltest. Ich muss mich aber weiter testen lassen. Also ich muss einen PCR-Test machen. Ich muss sofort in Isolation gehen. Ich muss mich selbst isolieren. Ich muss einen Schnelltest machen.
Und es braucht ja vor allen Dingen auch Menschen, die das dann überwachen.
Naja, ich meine, ja, das ist dann nicht überwachbar. Das ist dann wieder eine Selbstverantwortung, dass man sagt, also ich ignoriere einen positiven Schnelltest nicht, sondern ich handle auch entsprechend danach.
Reisen bleibt schwierig, zumindest innerhalb von Deutschland gilt weiter das Beherbergungsverbot. Die Hotels bleiben geschlossen und wer aus dem Ausland mit dem Flugzeug zurückkommt, der muss sich testen lassen. Inwieweit ist das sinnvoll und inwieweit ist das aber auch womöglich zu kurz gesprungen?
Naja, es ist sehr sinnvoll. Wir haben ja außerdem die Quarantäneregeln aus Ländern mit erhöhter Inzidenz. Aber zunächst mal ist das Testen schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung.
Die Notbremse soll gezogen werden bei einer Inzidenz von mehr als 100. Also mehr als 100 Menschen stecken sich an innerhalb einer Woche und pro 100.000. Ist es schlau, auf diese Inzidenzen zu gucken und diese Grenze einzuziehen?
Ja, wir waren ja bei den Grenzen auch schon mal weiter unten. Also 100 ist schon ziemlich weit oben. Man muss aber auch denken, dass es auch andere Kriterien gibt, die dann eine Rolle spielen werden, die vielleicht im Moment noch gar nicht so wichtig sind. Zum Beispiel, wie viele Personen schon geimpft sind in einem Landkreis, wie viele Risikopersonen geimpft sind. Letzten Endes aber auch, wie hoch ist die Quote, da guckt man viel zu wenig drauf, wie hoch ist die Quote der Testpositiven unter allen Tests. Diese Zahl sagt nämlich auch aus, wie effizient die Teststrategie ist. Und je höher der positive Anteil ist, bei anhaltend hohen Fallzahlen, desto höher ist vermutlich auch die Dunkelziffer. Also wenn man sich das nochmal anschaut, zu Weihnachten war das die Quote bei 12%, also eine relativ hohe Dunkelziffer. Und man sollte eigentlich also letztes Jahr im Sommer waren wir unter 1%. Mhm. Und dieser Anteil ist bis zur 7. Kalenderwoche ziemlich stark gesunken. und steigt aktuell auch wieder. Und jetzt sind wir, glaube ich, bei etwa 7 oder 8%. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass das dann geschehen ist, dass das wir nicht im Griff haben.
Bräuchten wir nicht einen Indikator, der all diese verschiedenen Werte ja zusammenfasst? Also auch die Anzahl der belegten Intensivbetten, die Anzahl der Tests etc.?
Ja, das ist etwas, was man vor allem regional sehr stark bedenken sollte. Problem ist dabei, dass man viele Zahlen vielleicht auch gar nicht tagesaktuell da hat. Also aber auf alle Fälle, also da sprechen Sie eine ganz wichtige Forderung aus. Man muss diese Zahlen alle bedenken und sich anschauen. Die Sache mit den Intensivbetten ist die, dass das ein ganz später Indikator ist. Das heißt, wenn die Intensivbetten voll sind, dann ist es eigentlich schon zu spät.
Wann erwarten Sie spürbare Folgen der Impfkampagne?
Ja, das ist eine schöne Frage.
hängt vom Impfstoff ab, oder?
Ja, das mag jetzt unbefriedigend klingen, aber das hängt tatsächlich davon ab, wie gut wir jetzt die Fallzahlen senken. Weil es ist gefährlich, in einer Hochinzidenzsituation zu impfen, weil die Gefahr steigt, Fluchtmutationen zu produzieren. Und es hängt auch tatsächlich davon ab, wie schnell es uns und wie effizient es uns gelingt, die Impfstoffe jetzt tatsächlich in die Fläche zu bekommen. Also Hausärzte impfen lassen, Betriebsärzte impfen lassen. Wichtig ist aber auch, dass wir während der Impfkampagne auch alle anderen Maßnahmen nicht außer Acht lassen. Aber das ist, denke ich, sowieso klar.
Wenn Sie diese Fluchtmutationen ansprechen, das heißt, es ist tatsächlich gar nicht so schlecht, dass das mit dem Impfen jetzt gerade nicht so total gut vorangeht?
Nein. Das habe ich so nicht gesagt. Nein. Ich hoffe wirklich, dass das Impfen Dynamik aufnimmt und es wird auch viel geimpft und es ist ja auch angekündigt, dass eine ganze Menge Impfstoffe, also wenn wir jetzt diese angekündigten 5 Millionen Impfdosen pro Woche bekommen, dann bin ich sehr optimistisch, dass es gut läuft in nächster Zeit.
Eva Grell ist Professorin für Epidemiologie an der LMU München und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie. Ich danke herzlich fürs Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön, wiederhören.